Ich habe mal so ein Verkaufsseminar gemacht. Das war richtig gut. Und der Professor hat so 5 Prinzipien vorgestellt, wie man gut verkaufen kann. Und eins davon, das weiß ich noch, das hieß soziale Knappheit. Das heißt, man verkauft dann ein Produkt gut, wenn es nur noch wenig davon gibt. Ich gebe euch ein Beispiel. Also, ich war jetzt neulich im DM und habe gedacht, ich probiere mal ein neues Haargel aus. Und dann stehe ich da vor dem Regal und ich weiß wirklich nicht, was ich nehmen soll. Und da habe ich irgendwann gedacht, jetzt guckst du mal, was ist denn das, was am meisten weggegangen ist? Und von dem war nur noch eins da. Und da habe ich gedacht, und das nehme ich jetzt, weil das scheint irgendwie das Beliebteste zu sein. Und vielleicht kennt ihr das auch, ihr seid irgendwo in einem Geschäft, kauft euch ein Handy oder irgendwas anderes und dann sagt der Verkäufer, von dem gibt es nur noch eins oder nur noch zwei. Und dann denkt er, oh, das will ich haben. Also es funktioniert irgendwie, dieses Verkaufsprinzip, soziale Knappheit, also es gibt etwas wenig und dann wollen es die Menschen. Das ist ja bei meinen Kindern genauso, wenn meine eine Tochter schaukelt, dann wollen die anderen zwei jetzt ausschaukeln. 5 Minuten später ist es wieder gar nicht mehr interessant. Und jetzt habe ich auch was, was auch sehr sozial knapp ist oder was in der Christenheit, sage ich mal, sehr selten ist, und das ist die Botschaft vom Herz. Allerdings wird die nicht so gern genommen, weil das Problem ist, das hat was oft mit uns selbst zu tun und es macht was mit uns. Also die Botschaft vom Herz, die wird im Christentum eigentlich wenig gepredigt, weil das was ist, was eigentlich uns wehtut, weil es zu unserem Stolz spricht und sagt, hey, ich möchte an deinem Herz arbeiten und ich möchte dich verändern und ich möchte, das geht an uns selbst, das hören wir nicht so gern. Aber es ist auch was sehr Seltenes und auch was sehr Wichtiges. Und deswegen habe ich letzte Woche darüber gepredigt und darüber gesprochen, dass alles ums Herz geht. Ich wiederhole noch mal kurz. Ich habe gesagt, dass Beziehung immer über das Herz stattfindet. Wenn zwei Menschen sich begegnen, dass man dem anderen Herz begegnet. Und ich habe gesagt, dass die Gottesbeziehung auch von unserem Herz zu seinem Herz stattfindet. Und ich habe gesagt, dass wir ja in dem Thema des neuen Bundes sind, dass es im neuen Bund nur um Beziehung geht. Also das Wesen des neuen Bundes ist Beziehung. Und da gibt es 2 Prophetien, auf die ich mich bezogen habe. Einmal Jeremia 31, wo vom neuen Bund gesprochen wird. 31 Vers 31, und wo es heißt, ich gebe mein Gesetz in euer Herz, also da geht es ums Herz. Und eine andere Stelle, Hesekiel 36, Vers 24, 25, 26, wo es heißt, dass in diesem neuen Bund wir einen neuen Geist und ein neues Herz kriegen. Und dann habe ich nochmal herausgestellt, dass in der ganzen Bibel eigentlich so, dass die Mitte der Bibel ist diese Versöhnung im Alten Testament. Und das Hauptding, was Gott eigentlich will, ist, was sich durchzieht, ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Also Beziehung, es geht Gott um Beziehung. Und die Kernaussage ist, Beziehung geht immer übers Herz. Und bei uns Menschen, es geht um unser Herz. Wenn es um Gott geht, geht es immer um unser Herz. Was ich vorhin gemeint habe, das hören wir nicht gern, weil das auch manchmal wehtut an unserem Herzen. Jetzt habe ich euch was mitgebracht. Heute Morgen einen Vogel, den Zaunkönig. Ich weiß nicht, ob das technisch geht, aber ich spiele euch mal vor. Habt ihr schon mal einen Zaunkönig? Kennt ihr den? Gesehen? Ein kleiner Vogel, kommt in Europa, Asien vor. Der bleibt auch über Winter. Und vom Zaunkönig gibt es eine Fabel. Ich weiß nicht, ob er die kennt. Und zwar, die ganzen Vögel haben sich getroffen und haben gefragt, wer denn wohl am höchsten fliegen kann. Und dann war irgendwie klar, okay, der Adler, der kann am höchsten fliegen, weil der ist am weitesten raufgekommen. Am Schluss hat aber der Zaunkönig gewonnen, weil das hat man nicht gesehen. Der Zaunkönig hat sich unter dem Adler irgendwie im Fell in den Federn versteckt. Und als der Adler ganz oben war und gesagt hat, jetzt bin ich ganz oben, dann ist der Zaunkönig rausgehüpft und war noch höher. Deswegen heißt er auch König, der Zaunkönig, weil der kann am höchsten fliegen.
Aber so ein Zaunkönig, das ist eigentlich so eine ganz harte Nuss, das ist ein ganz eifriger Vogel. Also wenn der jetzt zum Beispiel irgendwo in ein neues Gebiet fliegt, in sein neues Territorium, dann sucht er sich erstmal einen sicheren Ort, um sich ein Nest zu bauen, weg vom Wind, geschützt vom Regen, guckt, gibt es hier was Attraktives, Gutes zu essen, gibt es hier auch noch ein paar andere Zaunkönige, wo ich Freunde treffen kann oder Artgenossen. Und dann, wenn er sich da sein Nest gebaut hat, zeigt das seinen Mitbewerbern, den anderen Vögeln, relativ schnell, wo die Grenzen sind. Also bis hierher dürfen die kommen und weiter nicht. Er macht so sein kleines Territorium. Und ich habe so ein Buchgeschenk gekriegt und der fängt auch eben mit der Geschichte vom Zaunkönig an und wie er als Kind mit seinem Vater für den Zaunkönig, der bei ihnen im Garten gewohnt hat, so ein Haus gebaut hat. Und da haben sie so ein Spielzeug, so einen kleinen Planwagen gehabt, den haben sie irgendwie geschmückt und da einen Baum gestellt und irgendwann kam tatsächlich ein Zaunkönig, der sich da eingenistet hat und da gewohnt hat. Da war ein kleines Loch vorne drin, sodass keine anderen Vögel reinkommen. Und die Nachbarin, die fand es dann cool und die hat dann auch aus einem alten Gummistiefel hat sie das Gleiche gemacht, so mit ganz vielen Ästen, also ein Zaunkönig, der braucht so viele Äste, auch ein kleines Loch, auch für den nächsten Zaunkönig, vielleicht kommt ja noch einer. Und dann hat eben der Jordan, heißt er, das immer so beobachtet, was da jetzt passiert. Und hat dann relativ schnell gemerkt, dass der Zaunkönig, der in seinem Planwagen da war, in seinem Vogelhäuschen, zu Nachbars rüber ist und da ganz viele Äste reingestopft hat, damit da niemand anders in diesen Gummistiefel-Vogelhäuschen rein kann. Dann hat er die Äste wieder weggemacht und er hat es wieder hingemacht. Dann hat er irgendwann aufgegeben. Dann hat er einen anderen Versuch gemacht, das war noch in der Zeit von Kassettenrekorder, er hat den Zaunkönig aufgenommen. Und dann hat er es wieder ein paar Stunden später abgespielt und immer wenn er es abgespielt hat, ist der Zaunkönig gekommen und hat so diesen Kassettenrekorder angegriffen. Er hat es da so hingestellt. Also der Zaunkönig, der ist zwar ein feiner Vogel, der fliegt auch am höchsten, aber der weiß, wie er sein Territorium behaupten kann. Und ich habe irgendwie überlegt, dass es in der ganzen Tierwelt, wenn ihr mal das beobachtet, geht es eigentlich immer darum, dass Tiere ihr Territorium behaupten und dass sie für sich ein Gebiet absichern und da geht es eigentlich nur ums Überleben. Und dann habe ich mal über den Mensch nachgedacht und habe gedacht, wir Menschen machen eigentlich das Gleiche. Ich erinnere mich, ich habe mal damals in so einer Wagenburg gewohnt und da hat einer so das deutsche Volk analysiert und hat gesagt, in Deutschland, wenn du einen Garten hast und wenn du ein guter Deutscher bist, hast du einen Zaun um deinen Garten. Dann erst ist der Garten vollendet. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, eben über dieses Territorium und verstehe jetzt, natürlich, wir machen einen Zaun drum, weil wir wollen ja unser Leben irgendwie schützen und wir brauchen einfach eine Wohnung, wir brauchen einen Platz, wo wir sicher wohnen können. Das ist was ganz Natürliches, dass wir unseren Bereich absichern. Es geht ums Überleben, es geht darum, dass wir Nahrung haben und in Deutschland kommt es jetzt nicht so stark zum Ausdruck, uns geht es ja noch gut. Und das Gleiche passiert aber dann nicht nur im Äußeren, sondern es passiert auch mit unserem Herz, weil diese Welt ist böse und wir müssen in dieser Welt irgendwie überleben und wir fangen oft an, dass wir um unser Herz so einen Schutz machen, so einen Zaun, damit wir nichts von unserem Gebiet, unserem Territorium verlieren. Wir müssen uns eigentlich schützen und es geht ums Überleben. Ich glaube, dass das ein ganz natürlicher Drang ist. Also eigentlich nichts Schlimmes. Es geht darum, unsere Familie zu bewahren und zu beschützen. Es passiert aber manchmal, dass wir jetzt gegenüber Gott das Gleiche tun und unser Herz vor Gott schützen, obwohl Gott eigentlich jemand ganz anders ist. Vor ihm müssen wir uns nicht schützen. Er sagt eigentlich hier, vertraue mir, und öffne doch mal dein Herz, weil ich werde dir nicht wehtun, sondern ich will an deinem Herz etwas tun und ich will mich dir offenbaren und zeigen, wer ich bin. Und die Bibel nennt es, wenn sie vom Herz spricht, dass Gott, wenn wir in diese Herzensbeziehung mit ihm treten, irgendwann anfängt, unsere Herzen zu prüfen. Und wenn Gott Herzen prüft, ich lese euch dazu einen Vers, wenn er Herzen prüft, heißt es, ist es immer vergleichbar, wie wenn Silber oder Gold gereinigt wird. Zum Beispiel, über diese Prüfung oder Reinigung. 1. Thessaloniker 3, Vers 4. Wir reden nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Sprüche 17, Vers 3. Wie der Tiegel das Silber und der Ofen das Gold, so prüft der Herr die Herzen. Gibt es noch mehr Verse, aber wir sehen, wenn wir in dieser Beziehung stehen mit Gott, dann ist für Gott wichtig, dass er unsere Herzen prüft. Und jetzt habe ich mir mal so ein paar Videos gestern angeschaut. Da findet man eigentlich eher so moderne Verfahren, also wie wird Silber gereinigt, geläutert, oder der Tiegel, das ist so ein Behältnis, so ein Schmelztiegel. Es muss sehr heiß gemacht werden. Aber so ein paar Videos, wie das in der Antike gemacht wird, war schwierig zu finden. Erst ganz am Schluss habe ich eins gesehen. Und zwar wird es so gemacht, dass Silber wird ja aus Gestein oft gelöst und aus anderen Metallen. Und dann wird es in einem Tiegel erhitzt. Und bei der ersten Erhitzung, wenn es ganz heiß ist, ich glaube über 1800 Grad oder 1200 Grad, dann kann der Silbermacht oben, bleiben wir mal bei Silber, so diese Metalle, die sich da lösen, aus oben so abziehen. Und dann ist das Silber aber noch nicht ganz sauber. Dann hat man früher in der Antike das irgendwie mit Quecksilber nochmal vermischt, das, was man da rausgewonnen hat. Und dann hat man es nochmal erhitzt und das Quecksilber hat dann das Silber gelöst von den anderen Metallen und von dem Stein und so, was noch drin war. Und erst dann, das konnte man wieder oben so abschöpfen, war das Silber rein. Und das Quecksilber, was sich da verbunden hat mit dem Silber, das Quecksilber hat die anderen Metalle halt so rausgezogen. Zurück zum Prozess. Also um Silber zu reinigen, das will ich eigentlich sagen, da muss es in dem Ofen geprüft werden. Also prüfen in der Bibel, das steht immer für eine Reinigung. Und Gott sagt jetzt quasi, dass er unser Herz reinigt, dass es ihm wichtig ist, dass unser Herz geprüft ist. Und ich habe mich jetzt gefragt, Gott, warum willst du unser Herz denn prüfen und reinigen? Was ist denn der Sinn davon und was bringt denn das? Und dann habe ich mal gehört, und das habe ich schon mal erzählt, dass das Ziel beim Reinigen vom Silber und vom Läutern vom Silber war, Silber ist dann komplett rein, wenn der es reinigt, sich selbst darin sehen kann. Dann ist Silber ganz rein, wenn es eine ganz helle, glänzende Oberfläche hat. Das heißt, Gott reinigt uns zum Ersten, damit sein Wesen in uns sichtbar wird. Und wenn wir gereinigt sind, dann kann er sein Charakter und sein Wesen in uns sehen. Und dann werden alle Metalle und aller Dreck, das wird so abgeschöpft, unser Herz wird gereinigt. Und ein zweiter Grund ist, warum unsere Herzen gereinigt werden. Das habe ich in Matthäus 5, Vers 8 gefunden. Und da heißt es in der Bergpredigt, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Also ich verstehe das so, dass wenn unser Herz gereinigt wird, dass wir erst dann Gott wirklich sehen können. Und ich übersetze das so, dass Gott will sich uns offenbaren, wie er wirklich ist. Und es kann aber erst, wenn unsere Herzen rein sind. Selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Das heißt, wenn wir diesen Prozess der Reinigung zulassen, dass Gott unser Herz reinigt, wenn wir das erkennen, dass die Hitze, die gerade in unserem Leben ist und die Probleme und der Druck dazu dienen, dass einfach diese Metalle und dieser Dreck abgeschöpft wird, dann sagt Gott, dann besteht die Möglichkeit, dass ich mich jetzt euch offenbaren kann. Ich kann mich jetzt euch auf eine andere Weise zeigen, weil dieser Dreck weg ist und diese unreinen Sachen. Also Gott will unser Herz reinigen, um sich uns zu zeigen und um in diese Beziehung zu treten. Und zu sagen, guck mal, so bin ich, das bin ich. So bin ich, vertrau mir, komm doch mal zu mir, rede mit mir, guck mal, wie schön ich bin, guck mal meine Herrlichkeit. Und das ist das Schmerzhafte, was ich am Anfang gemeint habe, das verkauft sich irgendwie nicht gut. Dass Gott an unser Herz will und unseren Stolz und uns reinigen will von unserem eigenen Ich und von unserem Ego, das ist was Schmerzhaftes, dieses diese Reinigung in diesem Tiegel, diese Hitze, das tut uns weh. Aber Gott lässt es zu, weil er sagt, ich bin ein Gott, der die Herzen prüft. Gott lässt es zu und er führt und er lässt es zu, dass wir Probleme haben. Bei mir sind sie meistens am Arbeitsplatz, interessanterweise, da, wo ich nicht weg kann. Bei anderen ist es in der Ehe oder irgendwo anders. Er lässt es zu und er prüft die Herzen, aber es geht ihm um eine Sache, es geht ihm um unser Motiv. Eine Sache ist, warum tust du das? Also was ist dein Motiv in deinem Leben? Und ich hatte mal einen Psychologieprofessor, der war richtig gut, der ist auch bekannt in Deutschland, Michael Dietrich heißt er, mehrere Bücher verfasst und auch so einen Persönlichkeitsstrukturtest entwickelt. Und er hat gesagt, Leute, wenn ihr in die Gemeinden rausgeht, dann müsst ihr wissen, mit drei Dingen müsst ihr rechnen, was euch Probleme bereitet. Dass Menschen sich nach Macht sehnen, nach Ehre und nach Geld. Er hat gesagt, das ist seine Erfahrung und seine Forschungsergebnisse, dass das die Hauptprobleme sein werden. Dass Leute hungrig sind nach Macht, nach Ehre und Anerkennung oder nach Geld. Jetzt war ich gestern meinen Sohn schieben, der schläft gar nicht mehr gut ein zurzeit. Den muss man jetzt schieben, durch den Park laufe ich immer, bei uns in Kenzingen. Und amüsant ist, da hocken immer um die gleiche Uhrzeit, ich denke, es sind bei Araber oder Türken, das weiß ich nicht, so Anfang 60, die hocken da immer auf der Bank und unterhalten sich. Also das sieht man jetzt bei Deutschen nicht so, bei uns wird ja am Samstag geschafft in Deutschland, da wird Stroß gefegt und so. Aber die sitzen da morgens um 10 schon, wenn ich meinen Kleinen schiebe, und unterhalten sich. Denke ich so, hey, das ist eine andere Kultur, ich finde das eigentlich cool, ne? Und jetzt gestern aber bin ich nochmal abends raus durch den gleichen Park, saßen sie abends immer noch da, aber jetzt mit der Familie und haben immer noch geredet. Also in so Kulturen, da wird einfach viel, viel geredet. Aber ich wollte, dass mein Kleiner schläft, also laufe ich da halt immer so an dem durch, hin und her. Und dann habe ich jemanden getroffen, den kenne ich von früher. Der kommt aus Bleichheim, aus unserem Dorf. Und ich weiß noch, das ist schon 30 Jahre her, sind die gekommen, die konnten kein Wort Deutsch. Und habe ich immer Hi zu denen gesagt. Und irgendwann haben die auch Hi gesagt, das war so lustig. Das war das erste Wort, was sie gelernt haben, Hi. Ich glaube, heute sagen sie es nicht mehr, aber... Und die haben eine Hausgemeinde und sind gläubig, sind so Russen und die halten einfach zusammen, die machen nur Kirche mit ihrer Familie. Und gestern habe ich mit ihm gesprochen, hat er zu mir, haben wir über Macht kurz gesprochen, ich weiß nicht, wie es darauf kam, das sagt er, du hast nur Macht, wenn du das loslässt und wenn du Gott machen lässt. Wenn du es selber machst, hast du keine Macht. Und dann ist er wieder weitergefahren. Also ich spreche jetzt über diese drei Themen, Macht, Ehre und Geld. Macht kommt von ihm. Und Gott prüft die Herzen und Gott prüft unsere Motivation. Und ich glaube, Gott geht durch die Gemeinden und vollzieht eine Prüfung und sagt, hey, wenn es euch in der Gemeinde um Macht geht, dann prüfe ich das und dann will ich das wegnehmen in eurem Herzen. Es geht nicht um Macht. Gott prüft unsere Motivation nicht, was wir tun, sondern warum tue ich das, was ich tue. Die zweite Prüfung ist Geld. Das heißt, die Wurzel allen Übels, so heißt es in der Bibel, ist das Geld. Für manche ist Geld das Wichtigste. Ihre Motivation ist Geld. Und Gott prüft es und sagt, hey, bist du dir sicher, dass geht es dir wirklich nur um Geld? Bist du dir sicher, dass das eine gute Motivation ist? Und ich habe eins gelernt, wenn ich viel Geld haben will, muss ich viel Geld geben. Das ist ein göttliches Prinzip in der Schrift. Wenn ihr haben wollt, dann müsst ihr geben. Ich weiß noch, ich habe damals im Stabilo gearbeitet, im Baumarkt in Emding. Und der Chef, also die Strukturen sind hochinteressant, ich will jetzt hier keine Geheimnisse verraten, aber das sind ganz viele Firmen, die miteinander vernetzt sind. Und ganz drüber steht ein großer Chef, der schon in den 70er Jahren nach China ist und sich da Motorsägen bauen lassen hat und die jetzt über diese Stabilo-Märkte vertreibt. Der ist mittlerweile, glaube ich, schon gestorben. Aber dieser Chef, der ganz viele Märkte und ganz viele Firmen unter sich hat und vielleicht 1000 Mitarbeiter, der hat jeden Abend angerufen und gefragt, was war heute euer Umsatz? Und jeden Abend haben wir ihm den Umsatz gesagt. Da hat er überall angerufen, was habt ihr heute umgesetzt? Und dann haben meine Arbeitskollegen sich immer über den Häuptling lustig gemacht und haben gesagt, der hat so viel Geld und ist trotzdem arm. Und das war auch sein Gefühl. Man hat immer gemeint, er hat kein Geld. Wenn man was wollte, hat er gesagt, ah, da haben wir kein Geld dafür und so, das kann ich euch nicht geben, das kann ich nicht zahlen und so. Wenn du viel haben willst, dann musst du viel geben, weil geben dich reich macht und geben seliger ist als nehmen. Und Gott sagt, dass er dir das zurückgibt. Wenn du das säst, wird es aufgehen und wird eine Frucht bringen und dann kommt mehr zurück. Das ist ein Phänomen. Wenn wir gebende Menschen haben immer, wir haben immer mehr. Und Gott prüft es, Gott prüft unser Motiv und will das reinigen. Und das dritte Motiv, das sind jetzt nur so diese drei Beispiele, es gibt ja auch noch andere Motive wie Neid und Streit und so, aber ein drittes Motiv ist Ehre. Ehre, das muss ich auch erklären. Also die Amis können das ja gut. So Appreciation heißt es da, die appreciaten immer, oh, I appreciate that. Die können das einfach von ihrer Kultur her, da kann man echt was lernen von den Amis. Ich weiß noch, wir haben eine Reise gemacht, meine Frau und ich habe mir in Mexiko für $1 was, glaube ich, einen Hut gekauft, so einen Strohhut. Und danach sind wir nach Amerika und waren da wandern im Grand Canyon und ich hatte diesen Strohhut auf. Und die Amis, so, die an mir durch sind, immer so, hey, wow. Nice hat, I appreciate you. Oh, cool. Die haben immer gesagt, hey, was hast du für einen coolen Hut auf? Hey, der sieht echt cool aus. Und ich so, hä, wo bin ich hier? Ich war noch nie in Amerika. Hey, die appreciaten jetzt meinen Hut, die finden es richtig gut, die ehren mich und geben mir Anerkennung. Und dann haben sie immer gesagt, hey, where are you from? Und so, I wish you a good one. Ich wünsche dir echt einen guten Tag. Und wir haben uns noch nie gesehen, wo ich gedacht habe, hey, da kann man echt was lernen. Auf lange Sicht kann es sein, dass das vielleicht auch mal anstrengend ist oder so, wenn man immer alles appreciated. Aber die Amerikaner haben so diese Ehrekultur und diese Anerkennungskultur ganz stark ausgeprägt. Aber Gott prüft auch das Motiv. Und ich erinnere mich an eine Geschichte von einem Klavierspieler, der ein Konzert gegeben hat und es wunderbar gespielt hat. Es floss am und es war ein richtig gutes Konzert. Und die Leute haben gesagt, hey, boah, das Konzert, das war so gut. Hey, das hast du so gut gemacht und es hat mir so gut getan, meiner Seele. Und dann hat der Klavierspieler gesagt, das bedeutet mir alles nichts, was die Leute sagen. Sondern ganz da oben auf der Empore, da sitzt mein Lehrer. Und wenn ich ihn am Schluss frage und er sagt, das war gut, dann erst kann ich sagen, es war gut. Und hier bei diesem Motiv Ehre will ich kurz bleiben. Gott sagt nämlich, dass alles, was wir tun sollen, soll zu seiner Ehre geschehen. Das heißt, alles, was wir im Leben tun, damit sollen wir Gott ehren und nicht erwarten, dass andere das irgendwie anerkennen. Und bei mir am Arbeitsplatz ist das echt immer eine große Herausforderung, weil dann mache ich was und dann denke ich, oh, jetzt habe ich heute eine coole Leitung gelegt. Und dann gibt es aber niemanden, der das anerkennt. Da ist gerade niemand da, der sagt, das hast du gut gemacht. Weil diese Kultur im Handwerk gibt es ja nicht, sondern im Handwerk ist es so, wenn nichts gesagt wird, dann ist das gelobt. Und manchmal tut mir das aber weh, jetzt habe ich mich wirklich verausgabt, ich habe echt eine gute Bohrung gemacht und die Leitung schön gelegt und das Licht geht an und niemand ist da, der das anerkennt. Im Gegenteil, da wird noch gemotzt, weil auf dem Protokoll das nicht richtig protokolliert ist. Und dann merke ich an meinem Arbeitsplatz, wie mir das wehtut und ich denke, warum erkennt es keiner an? Und dann höre ich aber Gottes Stimme, wie er sagt, es geht darum, dass die Ehre gehört nur mir allein. Und das schreibt die Bibel auch, dass Gott prüft unsere Herzen und alles, was wir tun mit dem Herz, sollen wir von Herzen tun, zu seiner Ehre. Alles, was wir tun, sollen wir nicht erwarten, dass irgendjemand das anerkennt, sondern wir sollen es zu seiner Ehre tun. Und ganz viel davon geschieht im Verborgenen, weil die Ehre gehört nur ihm allein. Und so prüft Gott unsere Herzen. Und das ist schmerzhaft. Aber das ist gut, weil wenn er sie prüft und unser Herz rein wird und wir so rein werden wie dieses Silber, dann spiegelt dieses Silber denjenigen, der da reinschaut. Also Gott, der unsere Herzen prüft, sieht irgendwann sich selbst darin. Und wenn andere Menschen auf unser Leben schauen, Was sehen Sie dann darin, wenn unser Leben gereinigt ist? Sie sehen Gott darin, weil Gott sich in unserem Leben widerspiegelt. Und das ist das Ziel als Christ. Es geht nicht um das Gesetz oder sonst irgendwas, sondern es geht nur um unser Herz. Es geht darum, dass wir das zulassen, dass wir diesen Stolz ablegen und diesen Prozess an unserem Herzen zulassen, wo Gott das reinigt und wo Gott diese Motive prüfen darf und sagen kann, warum tust du das? Warum tust du ein gutes Werk? Tust du es, weil du gesehen werden willst und dafür Ehre willst? Oder tust du es, weil du deinen Gott verehren willst? Und Gott fordert uns heraus, dass alles, was wir tun, dass wir es von Herzen tun, heißt, aber dass wir es zu seiner Ehre tun. Alles nur für ihn. Und dann passiert Folgendes, dann ist unser Motiv ein reines Motiv. Und daraus entspringt auch eine gewisse Autorität, eine gewisse Weisheit. Wenn wir ein reines Herz haben, das heißt auch in Jakobus, dass es eine Weisheit gibt, die sanftmütig ist, Jakobus 3, Vers 13 und so, und eine Weisheit, die dämonisch ist. Die dämonische entspringt aus Neid, aus Eifersucht, aus Streit, also aus Stolz. Und es gibt aber eine göttliche Weisheit aus Sanftmut, und diese Weisheit kommt von einem reinen Herzen. Weil Matthäus 5, Vers 8, die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Wenn wir unser Herz reinigen lassen, verändert es die Beziehung zu Gott, und Gott offenbart sich uns anders. Das steht in seinem Wort, dann wird sich uns anders zeigen, weil wir das zugelassen haben, unser Herz zu reinigen. Weil wir diesen Prozess zugelassen haben und weil wir mit dem Dreck, den Gott hochbringt, durch die Hitze des Feuers in deinem Leben ans Kreuz kommen können und sagen können, hier am Kreuz lege ich das jetzt ab. Und ich hatte gerade tatsächlich am Freitag schon wieder eine Situation, ich erzähle immer von meiner Firma, tut mir leid, aber da bin ich halt 50%. Die hat mich richtig umgehauen, wo ich gedacht habe, warum mache ich denn das? Ich meine, ich benutze mein eigenes Werkzeug manchmal, ich bringe mich voll ein, ich schaffe auch eine Stunde länger, ich komme morgens eine Viertelstunde früher, ich tue alles, damit es den Kunden und dem Chef gut geht. Und trotzdem habe ich wieder eine draufgekriegt, ich weiß auch nicht warum. Und ich habe wieder gedacht, hey, und jetzt mache ich das alles nicht mehr. Und dann habe ich aber wieder, ich bin umgekehrt, ich habe gemerkt, wie schwer mir das fällt, wie das meinen Stolz angreift, dass hier keiner mich ehrt und keiner das anerkennt, was ich hier tue, und wie Gott mich aber herausfordert, es letztlich zu seiner Ehre zu tun. Und da habe ich gemerkt, ich habe nur eine Chance. Ich selber packe das nicht. Ich war wirklich, wirklich fertig so. Ich musste es am Kreuz irgendwie regeln. Und ich habe es ans Kreuz hingelegt und ich habe vergeben. Und ich hab gemerkt, ich brauche Gnade, dass das, was ich tue, zu seiner Ehre tue. Und das können wir ja jetzt in einem Gebet noch tun. Gott prüft unsere Herzen. Er prüft unsere Motivation. Und wir haben nur eine Chance, wenn wir es erkennen, was da alles für Dreck ist, dass er das reinigen kann. Und es geschieht am Kreuz. 1. Johannes 1, Vers 8 und 9. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Wir brauchen eine Reinigung von diesem Dreck. Und dann ist unser Herz rein und es verändert unseren Blick. Da kann Gott, da kommt Weisheit rein und Offenbarung und Autorität. Und an dieses Kreuz will ich jetzt mit uns treten heute Morgen, weil nur dort findet diese Verwandlung und dieser Tausch statt. Und dort wird unser Herz verändert. Amen.